Ich habe so viel Zeit dann im Grunde damit verbracht, meine Firmen zu managen und wollte doch aber eigentlich mit Künstlern, mit Museen, mit Sammlungen und so arbeiten. Und über die Zeit auch eines Zweifels immer suchen, immer sagen, nicht sagen, das geht nicht, sondern wie kann ich es noch besser machen für mich und für die anderen funktionieren, kam ich dann auf diese Idee, eigentlich bin ich mehr so ein Agent. Ich möchte mit Künstlern arbeiten und ich möchte mit Sammlungen, mit Museen arbeiten.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Kunstvermittler Matthias Arndt. Kunstvermittler ist richtig?
Kunstvermittler ist richtig. Wir nennen das Art Expert, Artist Agent und Advisor, aber auch ein bisschen Sammler. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich ja gleich.
Genau.
Und danke, dass ich hier dabei sein darf bei deinem Podcast, Johann. Danke.
Ja, schön, dass du da bist. Lass uns ganz am Anfang anfangen. Du kommst aus Kassel und bist wahrscheinlich so zur Kunst gekommen, oder?
Nee, sogar. Ich komme aus Frankfurt ursprünglich und zur Kunst gekommen bin ich mit so einem Erweckungsmoment als Teenager im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt, als ich aus Versehen in den Boys-Block geraten bin. Und wir waren beim Schulausflug dort und ich bin auf Toilette gegangen und verlor mich in diesem Raum. Und als die Lehrerin mich eine Stunde später fand, sagte sie, um Gottes Willen, wir haben dich überall gesucht, du bist hier falsch, wir sind bei den Naturwissenschaften und du bist hier in der Kunst. Und ich war so erschüttert von dem, was ich da sah, was ich noch gar nicht einordnen konnte. Joseph Beuys, der dann ein wichtiger Leitfaden für mich später wurde, war so erschüttert und dachte, na, wenn das Kunst ist, dann möchte ich damit, muss ich damit zu tun haben. Und so wurde quasi diese Saat gesät, wenn du so willst.
Interessant. Und wie alt warst du da?
15 oder ähnliches. Mhm. Und wir hatten jetzt von zu Hause aus nicht wirklich den Hintergrund. Also weder Sammeln war nicht möglich. Und wir waren zwar, meine Eltern waren kulturell affin, aber eben, ja, wir waren da nicht zu Hause in dem Bereich. Und dann gute Kunsterziehung an der Schule, Documenta Besucher. Also ich lebte in Frankfurt und dann sind wir eben, unser Lehrer hatte schon uns identifiziert als die wenigen, die dafür geeignet waren. Und ja, genau, eine Exkursion zur Documenta 87, glaube ich. Und dann habe ich 92 für die Documenta gearbeitet, für Jan Hut. Immer noch eine der besten Ausstellungen, die ich, glaube ich, in meinem Leben gesehen habe. Und habe dort assistiert und um Geld zu verdienen, Besucherführung gemacht. Und so kam schon, als ich mich einerseits der Kunst näherte, auch schon dieser Vermittlungsaspekt da rein, Leuten nämlich Kunst nicht zu erklären, sondern erklären muss man ja Kunst im Idealfall nicht, sondern ihnen einen Zugang zu ermöglichen. Und das wurde so ein bisschen mein Einstieg.
Weil du hast doch dann in Kassel eine Galerie eröffnet.
Richtig, ne? Genau. Parallel hatte ich auch in Kassel eine Galerie eröffnet. Immer ergeben sich Sachen ja auch aus anderen Gründen. Da gab es damals Wohnungsnot. Ich war an der Universität eingeschrieben, Kunsthochschule, aber eigentlich um ja Sozialversicherung und Ähnliches sicherzustellen. Für Studium war gar keine Zeit durch die vielen Beschäftigungen. Genau.
Dann, aber du hast gerade gesagt Kunsthochschule. Das heißt, du hast auch überlegt, selber Künstler zu werden?
Ja, kommt gleich. Also eben, das war noch so ein Mäandern eigentlich, weil natürlich elterliche Sorge, mach doch Kunstpädagogik oder Ähnliches, wenn du schon in die Kunst willst.
Das höre ich sehr oft hier im Podcast.
Ja, kannst du immer noch Lehrer werden. Und also nicht jetzt, dass gute Kunstlehrer sind wahnsinnig wichtig. Meiner war ganz fundamental.
Für mich auch meiner, ja.
Aber eben, langer Rede, kurzer Sinn, zum Glück bin ich das nicht geworden. Entschuldigung, aber genau, Documenta gearbeitet. Ah ja, genau, Galerie. Und zwar suchte ich eine Wohnung und es gab keine Wohnung. Also habe ich ein Gewerbeobjekt angemietet und musste dann eine ehemalige Glaserei. Und dafür musste man ein Gewerbe anmelden. Daran haben wir gesagt, machen wir doch Ausstellung, Galerie. Und das war 90 bis 92 die erste studentische Versuchsexperimentalgalerie. Und später wurde es dann ja die richtige, auch unter meinem Namen.
Und erzähl nochmal, der Exkurs, selber Künstler zu werden?
Da denke ich zum ersten Mal jetzt, wo du mich darauf ansprichst, wieder drüber nach. In der Tat, am Anfang wusste ich nicht, möchte ich selber mich ausdrücken oder möchte ich mich anders mit Kunst beschäftigen? Ich wusste, Kunst wird mein Lebensinhalt. Das wusste ich wirklich quasi mit 15 onwards. Mit 18 war es total klar. Und genau, und dann habe ich, Kunsthochschule, ich war inspiriert, fand es aufregend und habe auch einige Arbeiten gemacht, konzeptionell und Ähnliches und merkte aber irgendwie auch, dass sozusagen dieses solitäre Tun, was ich an den Künstlern bewundere, der Einzige zu sein, die Einzige zu sein, die ein Werk entwickelt, vorantreibt, in auch großer Einsamkeit und ohne Bestätigung am Anfang und ohne alles, mir war dieses solitäre Sein, das bin ich nicht. Ich bin jemand in Gemeinschaft und in Kommunikation und Da wurde mir dann relativ früh klar, dass Kunst machen nicht wirklich für mich ist, aber ich, wie gesagt, ich war auf der Suche und konnte das damals auch noch nicht definieren, in welche Struktur das geht. Und die Galerie, wie gesagt, war die erste, war experimentell und hatte so einen praktischen Hintergrund. Und dann, sozusagen recht zum Punkt, habe ich noch ein Praktikum gemacht in Nizza, der Villa Arsan, die ja auch ein Hybrid ist als Kunsthochschule, Art Center und auch Artist Residency. Und da fiel so der Groschen irgendwie. Da lernte ich einen Künstler kennen, Douglas Kolk, einen amerikanischen Zeichner, der leider vor einigen Jahren verstorben ist. Und als ich dann zurückkam und überlegte, was mache ich jetzt, und nach Berlin kam, da hatte ich dann Thomas Hirschhorn kennengelernt und andere Künstler und war Sophie Kahl und habe die angehimmelt, ich kann es nicht anders sagen, und bewundert. Und in den Gesprächen wurde deutlich, dass sie sagten, wir brauchen keinen Fan, wir brauchen keinen Freund, du bist ganz nett, aber mach doch was, was uns nutzt, und dann haben wir miteinander zu tun. Und ich glaube, es war Thomas Hirschhorn, der sagte, mach doch eine Galerie auf, ja, dann kannst du meine Arbeit verkaufen. Und das brauche ich und das macht Sinn und wir haben dann auch miteinander zu tun. Und das führte dann zu
Arndt & Partner in Berlin.
Partner, genau.
Ja. Und das heißt, du hattest einen Partner auch.
Das ist richtig. Und zwar war das so normal, das bin ja auch stolz drauf und schäme mich auch nicht aus diesen, also ohne irgendwelchen finanziellen Hintergrund zu kommen. Ich brauchte tatsächlich diese, weiß gar nicht, 25.000 Mark für eine GmbH-Gründung. 10.000 hatte ich, 15 fehlten, und habe jemanden angesprochen, den ich schon beraten hatte, und sagte, dann machen wir das, nennen wir das so und so und Arndt. Und er sagte, nee, du weißt genau, was du willst. Ich leg dir das vor.
Du wolltest im Hintergrund bleiben.
Genau, du kaufst mich dann raus, sobald du kannst, und wir nennen es Arndt und Partner. Mhm. Oder du nennst es Arndt und Partner.
Ja.
Klingt auch solide. Ja. Und wurde es dann auch. Und es gab, möchte ich auch sagen, es gab dann, später ist dann hier Anna Lobinus oder auch Florian Peters Messer, heute großer Kunstsammler auch, und andere haben zwischendurch diese Anteile übernommen, weil ich am Anfang habe ich mir das immer noch nicht zugetraut. Das war immer noch ein Traum, dass man davon leben kann, für und mit und von der Kunst leben kann, und dachte immer, braucht man da noch andere Unterstützung und Co. Und es wurde immer deutlicher über die Jahre, dass im Grunde, das muss man, wie du ja auch, man muss das alleine gestalten und man muss es alleine stemmen und du musst da jeden Tag voll ins Risiko gehen. Und das habe ich sowieso gemacht. Und es wurde,
das kann man natürlich nicht immer, ne? Also wenn man es monetär nicht kann, braucht man halt Investoren.
Richtig, aber das kurioserweise, aber will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, später, als wir dann ja doch sehr erfolgreich schon waren und als dann ein Auktionshaus, das sich interessierte, meine Galerie zu erwerben oder sich zu beteiligen, und wir haben diese Gespräche aus Neugier mal geführt, als der rausfand, also ich erzählte ihm das, dass ich nur Primary Market, also Sophie Kahl, Netko Solakow, Thomas Hirschhorn und so weiter, also aus Primary Market eine Galerie mit 35 Mitarbeitern und 3 Standorten oder 4 Stämme, aus diesem Geschäft aus, ohne Secondary Market, ohne Financiers, war der total erstaunt.
Und das,
also tatsächlich, in meinem Fall war es so, finanziell musste niemals jemand irgendwie nachschießen und auch wir nicht. Wir haben das aus dem Geschäft generiert. Das Geschäft wurde, wie du ja weißt, immer größer und aufwendiger. Und aber, was will ich sagen?
Also interessant finde ich, dass du ja immer offensichtlich immer sehr entrepreneurial warst. Also vielleicht nochmal kurz zu diesem Führungsservice. Du hast da eine Firma gehabt, die die Führung auf der Documenta organisiert hat, ne?
Richtig. Und zwar, das tatsächlich, also am Anfang, erstens war das meine andere Leidenschaft, zweitens hatte ich damit schon mal zu tun und drittens brauchte ich, das weißt du ja auch, in der Anfangsphase 94 mit der Galerie und in den ersten Jahren war ja, hatten wir große Ideen, tolle Künstler, aber es gab in dem Sinne ja kein Geschäft.
Der Markt war ja auch ziemlich unten damals.
Ja, und wir haben ja genau die 90er Jahre, also 90 war ja schon die erste große Kunstmarktkrise und das hatte ich gar nicht mitbekommen. Mit Van Gogh haben wir sowieso nie gehandelt.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Also das Geschäft fing langsam an und nochmal Anekdote, wie bevor jemand aus Charlottenburg ins ehemalige Ost-Berlin kam, kamen die Leute aus New York, Paris und London zum Glück. Und wir haben über Messen in Chicago und Co. unsere ersten großen, wichtigen Sammler kennengelernt. Aber also es war immer noch so dieser Hintergrund, diese Idee, ich mache etwas, was mir liegt, Kunstvermittlung, und das ist auch wichtig, und gleichzeitig kann ich damit vielleicht sozusagen die Galerie mit anfinanzieren.
Aber es hat doch bestimmt auch dem Netzwerk nicht geschadet, oder?
Ja, und also noch zur Struktur, und dann bin ich zur Documenta gegangen, weil ich wusste, die brauchen einen guten Führungsdienst. Ich kannte Katrin David, wir wussten, dass es eine tolle Documenta wird, aber eine sehr komplexe, und entsprechend der Anspruch an Vermittlung da sein wird, und ich habe gesagt, ihr müsst mich nicht bezahlen, das wäre eh nicht genug und würde auch den Aufwand nicht rechtfertigen. Ich biete der Documenta das als Service an. Die Besucher kaufen und buchen die Führung. Wir stellen ein super Team zusammen. Es waren dann 50 Guides und ein Riesenapparat. Und haben quasi den ersten in der Geschichte, glaube ich, dieser Großausstellung outgesourcten, separaten, wirtschaftlich funktionierenden Führungsdienst gegründet. Und die Documenta, wie gesagt, hat sich da nicht beteiligen müssen und hat aber die Preise mit vorgegeben. Und so, dass das auch competitive war und ähnliches. Und wir haben das organisiert und gemacht. Und unternehmerisch war das die erste gigantische Herausforderung, weil glücklicherweise wurden wir so überfordert durch die Anfragen und so überrannt, dass das natürlich logistisch ein Aufwand war. Die Führungen waren inhaltlich toll, die Angebote waren toll. Aber natürlich, es war ein extremer Aufwand und aber auch ein großer Erfolg. Finanziell nicht so, weil wir eben die Preise gekappt, also nicht gecapped wurden von den Documenta.
Vorgegeben wurden.
Aber das vielleicht dann später noch. Es wurden andere Beratungsprojekte daraus. Expo 2000, Volkswagen, Autostadt. Also wir haben dann, ich habe dann nebenbei auch wieder aus Versehen oder gar nicht intendiert eine Firma für, die ist Art Services für Kunst- und Kulturmanagement im Grunde gegründet. Die habe ich dann aber, als die Galerie auch Traction bekam und ich mich komplett entscheiden musste und wollte für die Kunst und die Arbeit mit den Künstlern, hatte ich das dann übergeben.
Aber was ich eben immer sehr geschätzt habe oder immer dich auch unterschieden hat von anderen Kollegen, ist, dass du immer sehr kreative, entrepreneurial Ideen hattest. Ich erinnere mich einmal, da hattest du damals auf der Art Basel vorgeschlagen, ob man nicht sonntags kommuniziert, dass es auf alles 10% gibt.
Das siehst du, daran erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Das wäre natürlich ein toller Plan gewesen, ja. Oder war sicher ein toller Plan. Nee, ich habe verschiedene Dinge da gemacht und nochmal, es gab und heute, also zum Beispiel heute würde ich dein Buch lesen, ja, und würde dann sozusagen dir, also dem jüngeren Kollegen als Mentor folgen, beziehungsweise heute wäre ich ja dann, würde ich ja anfangen und neu machen. Heute kannst du Bücher lesen, kannst du in die Lehre gehen, hätte ich damals auch gekonnt, aber ich hatte gar nicht den Hintergrund. Also wir haben das ja, es gab kein Buch, kein Manual, kein...
Genau. Als ich anfing, vom BVDG gab es so Leitheft Galerie, irgendwie ja. 20 Seiten, wie das üblich ist, mit 10% an andere Galerien und so was.
Ja.
Aber es gab ja kaum Literatur. Ne?
Und also eben jedenfalls, es gab ja da keine Vorgaben, also habe ich das immer so intuitiv gemacht. Und das ist aber eigentlich wichtig nochmal, die Galerie habe ich gegründet, weil die Künstler sagten, das ist das, was wir brauchen. Und wir haben auch einen Markt. Ich habe einen Markt gebaut um die Kunst und die Arbeit der Künstler, die ich geliebt habe. Und die war ja zum Teil auch konzeptuell. Sehr sperrig, Thomas Hirschhorn, und haben das geschafft. Aber jetzt werde ich nicht hier vom Weg abkommen, weil du fragtest, innovativ, genau. Zum Beispiel, wir haben dann angefangen, ich habe ein Newsletter gemacht, schon 1996, woraufhin dann hier aus Berlin gibt es ja immer wird ja immer erzählt, was ich nicht ganz genau, ja. Da bin ich voll bei dir auch, denn ich habe mit großer Freude immer verfolgt, wie du dich da auch mit Misa, da kommen wir auch gleich noch zu, da eben auch out of the box denkst, denn es je nachdem, also zum Beispiel, ich erinnere mich noch, da sagte einer, ja, das ist doch der Arndt, ja, der ist ja auch so ein Bankertyp. Ich hatte nämlich tatsächlich noch eine Bankausbildung nach der Schule gemacht, damit meine Eltern...
Was aber verrückt ist, warum soll das schlecht sein?
Naja, weil im Grunde, also alles, was ja mit Kommerzialisierung ist ja, also auch hier in dieser Stadt wurde ja immer etwas misstrauisch beobachtet, weil eben nicht verstanden wird, dass selbst wenn man die Kunst liebt und man einen Markt baut für die Künstler, die auch zum Teil schwer zu vermitteln sind, dass sozusagen der Markt und die Einnahmen und quasi die Kunst, das Werk und auch ein Kulturprogramm für die Stadt und Region und das Land ja kostenlos bereitstellen. Und erst heute ist ja quasi der Kunstmarkt als solches auch eine Riesenindustrie geworden. Aber jedenfalls weiß ich noch mit dem, da hieß er, der Arndt, der denkt so kommerziell. Und es war lustig, in der Zeit haben wir überhaupt kein Geld verdient. Ich habe nur gedacht, ich muss ja jetzt nicht nur Presseerklärungen von Arndt und Partner verschicken, sondern es interessiert die Leute vielleicht, wo Thomas Hirschhorn gerade ausstellt. Und wir haben dann auch Thomas Hirschhorns Ausstellung bei Susanna Kulli oder Chantal Grusel angekündigt. Und die sagten, warum kommunizierst du Ausstellungen deiner Konkurrenten? Mhm. Und dann so, hier sind aber doch gar nicht meine Konkurrenten, wir arbeiten doch an was Größerem. Ja. So kam ja übrigens auch das Galeriewochenende zustande. Ne? Das ist ja auch so aus Gesprächen mit Kollegen untereinander, kamen wir zum Schluss, dass wir alle nicht jeder von uns das Geld hat, eine eigene PR-Abteilung oder ähnliches aufzubauen. Und dass Berlin sozusagen, wenn es sich gastfreundlich zeigt und ja selber nicht genug Sammler und Leute vor Ort hatte, eben durch das Einladen der anderen und indem man eine Experience schafft, wachsen kann. Und das ist ja eindrucksvoll eingetreten.
Ja. Ja. Und sag mal, warum hast du dann irgendwann, weil du hattest ja eine sehr erfolgreiche Galerie, warum hast du das dann aufgehört? Also du hattest ja Standorte in Singapur, New York,
Zürich,
Berlin.
Und Beijing hatten wir auch schon Büro, auch früh. Vieles hat man ja auch.
Sehr früh.
Und zum Teil zu früh nie, aber wir haben eben, ich habe viele Regionen einfach aus meiner eigenen Neugier für mich erschlossen und weil, wie gesagt, nichts, was ich tue, tue ich ja aus nur Spaß, also Spaß macht es auch, aber also nichts, was ich tue, mache ich ja einfach nur aus Zeitvertreib, sondern wir müssen das ja immer auch rechtfertigen, die Zeit, den Aufwand. Und außerdem vielleicht ein anderer Grundsatz war immer, das, was andere schon machen, dafür braucht man mich nicht. Mhm. Und ich mache das jetzt, von dem ich glaube, dass es gemacht werden muss. Und wenn es kein anderer tut, dann muss ich es machen.
Ja.
Der Anfang ist schwieriger. Warum habe ich die Galerie? Das Aufhören ist so ein
oder transformiert.
Ja, genau. Ja. Denn das Interessante ist, die Leute sagen, you closed your galleries, du hast ja dann geschlossen oder so. Es wurde nichts aufgehört, wir haben das.
Aber eigentlich ist es total interessant, weil du hast ja sowieso dich schwer getan, immer mit dieser, wie es zu sein hat, Rolle. Ja?
Genau.
Wie ich auch, wo man ja zum Teil auch immer gar nicht versteht, warum soll denn das nicht auch gehen? Warum ist denn die Galerie sozusagen eine klassische, warum kann nicht die auch ein Verlag sein oder ein Medienhaus oder einen, wir haben ja mal dann auch große Projekte zusammen gemacht, Kunst am Bau, was ja auch ein interessanter, dass Kunst am Bau ja zum Teil als sozusagen ein bisschen wie so verpönt ist, wo man eigentlich denken muss, was Besseres gibt's doch gar nicht, als dass die Kunst im öffentlichen Raum sich allen erschließen kann.
Viele große Künstler heute haben sich in schwierigen Zeiten über Bauprojekte und wenn Leute sich mal mit Geschichte ein bisschen beschäftigen, und Kunstgeschichte habe ich zwar nicht studiert, aber ich habe mir das natürlich alles angeguckt und angelesen. Oder auch nach dem Krieg, Joseph Beuys, seine ersten, das waren Auftragswerke, die ihn ermöglicht haben, sein Atelier zu halten und zu finanzieren. Und in den 70er Jahren, große Künstler heute haben Brunnen und Anlagen gestaltet. Genau, Kunst am Bau, also das ist aber tatsächlich wahrscheinlich ein globales Phänomen, aber auch natürlich hier in der Region sehr eben dieses, was du sagst, warum soll das nicht auch gehen? Und vor allem, mein Ding war immer, wenn Leute gesagt haben, warum machst du denn das jetzt? Oder das kann doch gar nicht funktionieren. Und ich sage immer, ich schlage vor, mach du doch mal jetzt deins. Und wenn du Rat brauchst, stehe ich dir auch gerne zur Verfügung. Aber lass uns das doch jetzt mal machen. Und wenn es klappt, dann ist es vielleicht was, was auch für euch interessant ist. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch ja damit nicht beschäftigen. Also nochmal, Galerie. Wichtig war, ich tat mich schwer, ich kam an meine Grenzen. Ich fand den Galeriebereich, den klassischen Modell zu territorial.
Mhm.
Das ist meins und dein Künstler und mein Ort und du darfst nur hier oder das. In einem, ich habe früh verstanden, der Kunstmarkt oder auch die Kunstwelt sind mehrere Welten, ist ein globales Element. Das hat mich interessiert und da bewegte ich mich schon sehr früh und entsprechend sah ich diese Grenzen nicht. Zweitens,
vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, der Kunstmarkt ist ein globaler Markt und dann ist es aber eben häufig so, dass es Künstlerinnen und Künstler gibt, die arbeiten dann mit einer Galerie in Deutschland und einer in Amerika und dann hat aber dann auf einmal die Galerie in Deutschland auch noch eine Dependance in Amerika und dann ist die Frage, wo stellt denn jetzt dieser Künstler aus?
Richtig.
In Amerika, weil er ist ja eigentlich dort schon und dann listet man die Künstler.
Ja, genau.
So, also das sind dann immer,
und
dann gab es früher auch so Versuche, du darfst ihn da nicht zeigen oder auch dann, wenn, dann nur im Hinterzimmer.
Ja, genau.
So, also
genau,
richtig. Das ist ja sich gerade auch alles total am Aufbrechen.
Korrekt.
Die Künstler auch immer durch Social Media immer unabhängiger werden und immer autarker und der direkte Kontakt viel einfacher möglich ist und die Funktion der Galerie als wenn man sich das vorstellt, vor dem Internet und dem noch mehr Social Media hatten die Künstlerinnen und Künstler eigentlich gar keinen Marktzugang.
Richtig.
Ohne Galerie.
Und jetzt waren da abhängig, beschränkt. Und dadurch machte dieses Territoriale und diese Ländervertretung auch Sinn. Wichtig ist mir schon, wir haben eigentlich immer versucht, und da bin ich vielleicht eher zu vorsichtig und zu höflich gewesen, wir haben eigentlich immer versucht, nicht in andere Territorien im Sinne von Märkte einzudringen. Mir ging es darum, mit der Expansion Berlin, Zürich, New York, Beijing, Singapur, mir ging es darum, und darauf bin ich auch stolz, und das hat ja auch geklappt, mit den Künstlern zu wachsen. Wir haben ja, wie du auch, Museumsproduktion. Wir hatten auch ein Gallery Magazine, das hieß Checkpoint damals schon.
Weil die Galerie am Checkpoint Charlie war?
Ja, genau. Zwei Mitarbeiter haben da auch Fulltime jetzt hier wie ihr mit Podcast und diesen Publikationen. Ihr macht ja, dann dreht ja ein Riesenrad. Wie gesagt, heute würde ich es so machen, wie du es machst, würde ich dir auf jeden Fall folgen auf deinem Weg. Aber jedenfalls, also mir ging es darum, mit den Künstlern zu wachsen, und das ging und das hat funktioniert. Und aber insgesamt, wie gesagt, das Denken war mir zu territorial. Dieses, wenn Museen, denen wir die Ausstellung finanziert haben, der Künstler, ohne Hintergedanken, den Kommerz, also das Geschäft, mussten wir dann nachmachen und haben es ja auch erfolgreich gemacht, die Ausstellung platziert oder ähnliches. Aber jedenfalls am Ende sagten die immer, oh ja, we would love to do this, but you're only a dealer, you know, like dieses... Nicht als Stigma der Dealer. Heute bin ich mit Stolz und allem, aber ich fand das so einschränkend und reduzierend. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das ist nicht flexibel genug. Und gleichzeitig war es so, mein Apparat wurde so groß. Ich hatte das ja auch nicht gelernt. Das kam so und bin auch froh drüber. Aber eben am Grunde, das würde ich dich dann mal fragen, wie viel, also ich habe so viel Zeit dann im Grunde damit verbracht, meine Firmen zu managen. Und wollte doch aber eigentlich mit Künstlern, mit Museen, mit Sammlungen und so arbeiten. Und über die Zeit, auch eines Zweifels, immer suchen, immer sagen, nicht sagen, das geht nicht, sondern wie kann ich es noch besser machen, für mich und für die anderen funktionieren, kam ich dann auf diese Idee, eigentlich bin ich mehr so ein Agent. Ich möchte mit Künstlern arbeiten und ich möchte mit Sammlungen, mit Museen arbeiten und habe dann dieses irgendwann fiel der Groschen, das heißt Art Agency. Mhm. Jetzt heißt es heute Art Agency. Heute, das war ungefähr vor 7 Jahren, mit meiner Frau, der Tiffany Wood, haben wir das so entworfen. Im Grunde eine...
Die aus dem Auktionshaus, ne? Mhm.
Tiffany hat für Sotheby's und dann Phillips als Partnerin, Kreativdirektorin lange gearbeitet. Auch eben dieses Magazin gemacht, Saturday at Phillips, Auktionen am Wochenende entworfen. Die haben erste Galerieausstellung, hatten eine eigene Galerie, haben auch... Natürlich
machen auch so Drops und so, also auch ziemlich innovativer Verein. Ja. Aber dann war es so, dass du gemerkt hast, so jetzt keine Repräsentanz, also keine Künstler mehr
repräsentieren. Genau, mehrere Überlegungen. Also einerseits, wie kann ich weiter mit Künstlern arbeiten und wie kann ich das öffnen, ohne einen Interessenskonflikt zu haben, wenn ich Museen, ich bin ja auch jetzt in der Tate Asia Pacific Acquisition Committee, im Ankaufskommission, ich bin im Board of the Foundation of the Art Gallery of New South Wales, die gerade ein neues Museum für Gegenwartskunst gebaut hat.
Es ist vielleicht nochmal wichtig, dass du nach Australien gezogen bist.
Genau.
Und auch in Australien eben Ostasien ist.
Richtig.
Ja.
Genau, kommen wir auch noch gleich dazu. Aber jetzt, genau, dann muss ich jetzt mich kürzer fassen. Jedenfalls, die Agency im Grunde war so eine tailor-made Solution, eine maßgeschneiderte Lösung, in der meine Frau und ich alle unsere Talente und unsere Expertise einbringen konnten. Und ohne, ist auch wichtig, immer sagen, was nicht, was es schon gibt, muss nicht gemacht werden. Das können ja andere dann besser machen, quasi, und mit anderen zusammenarbeiten zu können. Und deswegen, die Agency bedeutet, wir arbeiten mit Künstlerinnen und Künstlern in Mandaten, das heißt an der Schnittstelle von Galerien und Ausstellungen. Wir machen größere Produktionen, wir kümmern uns um neue Märkte, Asien, Pazifik kommt gleich noch. Für Künstler, die hier vertreten sind, die aber flexible Agenten brauchen und vertreten die Künstler nicht, machen kommerzielle Ausstellungen nur da, wo sie nötig sind. Also australischer wichtiger Künstler zum ersten Mal in Paris auf einer Messe gezeigt, um sozusagen eine Introduction, eine Einführung in den Markt zu machen. Und dadurch kann ich mit privaten Sammlungen auf der ganzen Welt, wir arbeiten natürlich in Australien neuerdings viel, aber auch in Europa mehr und mehr, auch mit der Stadt Monheim am Rhein, da entwickeln wir ein anderes Projekt. Also ich kann sozusagen, ohne da einen Interessenskonflikt zu haben, mit privaten Sammlungen, auch Museen arbeiten als, Advisor ist so ein missbrauchtes Wort, als Experte.
Als Berater. Aber das Interessante ist, du arbeitest sozusagen für Künstlerinnen und Künstler auf der einen Seite. Zum Beispiel haben wir zusammengearbeitet mit Jeppe Hein in Australien. Richtig. Da hast du, Jeppe war extrem beeindruckt, eine Rundreise durch Australien gemacht. Der hat schon viele Sachen dort gemacht, im öffentlichen Raum, aber auch in Museen, und hast daran angeknüpft, um noch mehr Projekte sozusagen zu realisieren, weil du natürlich super vernetzter bist.
Genau.
Und machst das dann eben punktuell auf der einen Seite für Künstlerinnen und Künstler und auf der anderen berätst du Sammlerinnen und Sammler und aber auch Institutionen und Unternehmen, also sozusagen das komplette Palette, aber frei mit eigentlich im Prinzip wie vorher nur mit viel mehr Möglichkeiten, weil
genau.
du gar nicht in das Territorium von irgendjemandem eindringst, sondern kollegial in Partnerschaft da.
Ja, das müsste man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Also diese Frage kriegen wir oft von anderen Geschäftsleuten. Gestern bei einem Abendessen fiel das auch wieder so, dieses your market must be so collaborative. Und genau das, also Kollaboration, Zusammenarbeit ist eigentlich das, was zum größtmöglichen Erfolg führt. Das haben wir beim Galeriewochenende bei anderen Sachen gesehen. Aber tatsächlich, wie wir wissen, ist das nicht der Standard in unserer Industrie.
Ja, und so gut funktioniert es ja dann, wenn ich mich erinnere, ist Sprüt Magers dann nach Berlin gekommen und dann durften die beim ersten Mal nicht mitmachen.
Ja,
oder weil es hieß, warum auch immer.
Ja, also so. Oder ich als Mitbegründer des Galeriewochenendes wurde zwischendurch dann auch mal irgendwie, weil ich zwischen die Fronten in anderen Konflikten kam, von denen ich erst erfuhr, als sie tatsächlich stattfanden, fand mich dann auch nicht mehr eingeladen zu dem Projekt. Ja. Aber das ist ja das.
So selektive Kooperation.
Nennen wir das mal Folklore, ja? Ja. Also Folklore, und da muss ich dann Berlinern, ja, das ist halt Berliner Folklore, wenn du so willst. Aber genau, also aber eben Zusammenarbeit genau ist nicht gang und gäbe, aber wenn also sagen wir es immer positiv, so nur so können wir arbeiten. Es gibt die Leute, die glauben, wenn sie anderer Leute Erfolg verhindern, kommen sie weiter. Das funktioniert in keinem Fall und auch in keiner Industrie. Das amerikanische Prinzip, we succeed, we love what we do, we work for and we fight for something. Und sich für etwas engagieren und nicht anderes verhindern,
ja.
Dafür haben wir gar keine Zeit.
Aber du hast dann zum Beispiel auch von in Australien sehr renommierten Künstlerinnen und Künstler, organisierst du dann Ausstellungen in Europa?
Genau. Also noch kurz mit Jeppe, genau, tatsächlich, das funktioniert insofern so gut, weil wir auch da als Privatleute sind, also als Agenten. Wir haben ja auch unseren eigenen Kunstraum dort gebaut.
Die Artbahn, ne?
Genau, wir leben bei Melbourne, das ist, und haben dort ein Haus gebaut und für uns endlich einen Traum erfüllt, einen eigenen Haus, einen Kunstraum gebaut, eigentlich für die Sammlung. Und wie das immer so ist, man soll ja nicht alles durchplanen, die guten Dinge kommen zu dir. Ich erinnere mich noch, wir saßen mit Jeppe bei dir beim Abendessen in Basel und Jeppe so, ja, Australien, da möchte ich auch mal wieder hin, da war ich schon so lange nicht mehr. Wenn du mich da einlädst oder wenn wir ein Projekt haben, dann komme ich da hin. Und dann haben wir das ja entwickelt und haben, wie du sagst, eingeladen. Und genau, das Tolle daran ist dann, wir können dort agieren also einmal im Jahr machen wir in dem Artbahn, so heißt er, weil es kein Museum ist und auch keine Galerie. Laden wir einen internationalen Künstlerin oder Künstler ein und zu dem Package gehört tatsächlich eine Tour. Das heißt, wir stellen die Künstler den Museen, den Sammlungen vor, wir führen Gespräche und genau. Und dadurch ergeben sich Dinge und gleichzeitig machen wir eine Ausstellung vor Ort, weil es ist weit weg und die Australier, also australischen Sammlungen und vor allem Museen, die dort sehr aktiv sind, freuen sich und sind dankbar, wenn du dich engagierst und ihnen die Künstler bringst und engagieren sich auch.
Das ist ja so verrückt, dass man dann glaubt, der Kunstbetrieb ist total global, aber dann gibt es ja genau. Australische Superstars, die dort in jedem Museum schon mehrere Ausstellungen gemacht haben, die man aber hier gar nicht kennt.
Ne? Gerade wieder Auktionsergebnisse angeguckt, also der Auktionsmarkt dort ist noch sehr in den Kinderschuhen.
Australien hat auch gerade den Goldenen Löwen gewonnen.
Fred Williams und andere, also da werden zum Teil auch Millionen bezahlt für Werke, die man hier noch gar nicht kennt. Genau, also das sind ja richtig.
Auf Rücken zu bauen.
Ja, das Spannende ist eben diese Kunst, die Kunstwelt sind viele Kunstwelten und alle halten sich für ein Zentrum, sie sind aber nur ein Zentrum. Und
ja.
Vielleicht noch kurz, als ich Australien entdeckte und die Familie eben dort leben wollte und die sagten, wenn du eh immer unterwegs bist, kannst du auch von hier aus unterwegs sein und das geht auch gut. Da kam ich ja über Singapur und habe mich da umgeguckt und habe dort auf einer damals nicht mehr existierenden kleinen Messe indonesische Gegenwartskunst gesehen und war vollkommen vor den Kopf gestoßen, weil ich sage, Mensch, ich habe überhaupt keinen Kontext, ich verstehe gar nicht, worum es geht. Andere Leute gehen dann weg und sagen, that's not for me. Ich sagte, wow, ich verstehe das nicht, I want to know. Und bin dann nach Jakarta, Yogyakarta, Bandung und wurde dort sehr freundlich empfangen und habe mich mit der Sache auseinandergesetzt, habe festgestellt, große Kunst, tolle Kunst. Man muss Kontext bauen. Wir haben ein Buch produziert, wir haben recherchiert gemacht und haben in Berlin damals noch in unseren Galerien und später auch in Singapur und Co. angefangen, indonesische, philippinische Kunst und auch Vietnam, Kambodscha zu zeigen. Künstler, die heute auch im Metropolitan Museum, Sophia Pitch oder hier Eko Nugroho, der auch im Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris ausgestellt hat. Also spannend, viele Ansätze und
also sag mal, jetzt mit deinem globalen Blick, hast du das Gefühl, sowas ist in Deutschland weniger möglich? Also wird sozusagen das an anderen Orten besser verstanden, diese interdisziplinäre Rolle?
Da gibt's ja zwei Themen. Das eine, darauf will ich gar nicht eingehen, da wird wahrscheinlich die ganze Zeit drüber gesprochen, ist das Strukturelle, also quasi das eben, wie sehr der deutsche Kunsthandel, Galerien, wie sehr es überhaupt strukturell schwierig ist, überhaupt hier international zu arbeiten, weil in meinem Fall mit der Galerie waren 98% meines Geschäftes international und natürlich habe ich meine Steuern hier bezahlt, aber eben es war unglaublich schwer. Warum soll man auf, ja,
ganz kurz, also man zahlt in Deutschland eben Künstlersozialkasse, was großartig ist, weil das eine tolle Errungenschaft ist.
Genau.
Aber die erfolgreichen Künstler, sobald die anfangen Geld zu verdienen, versichern die sich privat, weil dann macht das keinen Sinn mehr für die in der KSK zu sein, weil es zu teuer ist und weniger Leistung bringt. Das heißt, man zahlt als Galerist trotzdem KSK auch für Künstler, die nicht in der KSK sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch ausländische Künstler.
Also du verkaufst einen indonesischen Künstler auf der Messe in Hongkong nach Taiwan und musst auf deinen
den Umsatz,
auf den Künstleranteil oder das
bezahlen. Genau. Und das ist, kann man auch wiederum verstehen, weil die wollen natürlich die deutschen Künstler nicht schlechter stellen, weil sonst will man vielleicht keine deutschen Künstler mehr oder in Deutschland lebenden Künstlerinnen verkaufen. Dann haben wir das Folgerecht. Naja, jetzt hast du nicht mehr mitbekommen, die ganzen Geldwäsche.
Ja, und diese Dinge klingen eben alle gut, möchte ich auch nochmal jetzt hier sagen. Diese Dinge sind gut. Es geht, ist wichtig, dass Künstler vollkommen Zugang zur Sozialversicherung haben, bezahlbar und ähnliche Sachen. Die klingen alle toll. Und das ist ganz lange vor deiner Zeit auch gewesen. Ich erinnere mich vor x Jahren, also wirklich wahrscheinlich 20 Jahren, war ich eingeladen, im Bundestag, glaube ich sogar, als Experte zu sprechen über Künstlersozialkasse. Und da habe ich mir erlaubt zu sagen, was die Realität ist und ob es nicht besser wäre, wenn man Künstlerinitiativ unterstützen will, so eine Art wie Frankreich zu machen, eine Hilfe der ersten Ausstellung, wo jeder Künstler, der in Frankreich lebt, einmalig 10.000 Euro, glaube ich, bekommt, um eine Ausstellung zu machen, kann dann selber entscheiden für eine Produktion und so weiter. Wie auch immer. Ich habe Vorschläge gemacht und erzählt, was schwierig ist bei einer Galerie wie meiner, die international arbeitet. Und in der Folge, 3 Monate später, kam ich die erste in der Geschichte der Künstlersozialkasse Prüfung der KSK-Sonderprüfung. Noch eine andere Steuerprüfung. Und was ich sagen will, ist, anstelle eben zu sagen, danke Experte, wir gucken uns das an, sagen Sie uns doch, was wir da optimieren können, wirst du halt wieder nur...
Wie das Verrückte ist halt...
Aber das ist eigentlich, glaube ich,
sprengt das auch das Verrückte ist ja, dass es ein Solidarkonzept ist, was eben dann stark den Handel belastet oder die Galerien und was ja Künstlerinnen und Künstler wirklich brauchen, ist Infrastruktur, um ihre Werke auch zu zeigen, zu verkaufen und so. Und das ist einfach nur deshalb schwierig, weil es einfach so ein großer Wettbewerbsnachteil ist im Vergleich zu allen anderen Nationen, die das halt nicht kennen. Genau. Und das Problem, dass die Künstlerinnen und Künstler selber ja dann
auch aussteigen,
also gar nicht mehr reinzahlen. Ja, also genau. Irgendwie, Gerd Richter zahlt auf seine Umsätze keine KSK-Beiträge. Und auch alle anderen nicht.
Aber du zahlst auf deine erfolgreichen Künstler, die international. Deine Frage war ja, lässt sich sozusagen so ein internationales Konzept von Deutschland aus verfolgen? Und wir haben ja eine Firma nach wie vor weiter hier. Wir haben auch ja eine Stiftung hier gegründet vor über 10 Jahren, meine Frau und ich, die wir jetzt nochmal neu
aufgestellt haben. Die zunächst Berlin Masters, wo ihr junge Künstlerinnen und Künstler in Berlin lebt.
Genau.
In einem Open-Call-Verfahren ausgewählt habt und dann wurden, ich glaube, 4 immer geshortlistet.
10, ja.
Oder 10 und davon hat dann einer einen Preis bekommen.
Also Schnellversion, als wir 2013 uns nach Asien und Australien orientierten, aber ja weiter auch immer hier lebten und die Firma hatten, haben wir, meine Frau und ich, uns überlegt, was können wir eigentlich tun, was jetzt mal gemacht werden muss. Die erfolgreichen in Berlin lebenden internationalen Künstler haben ihre Studios, die verdienen woanders und die haben ihren Markt woanders und können gut leben. Die Galerien kommen damit klar, aber die jetzt in Berlin lebenden Künstler, also 2013, da gab es eben weniger Forum und noch waren vom Markt noch nicht entdeckt. Und wir haben eben an diesem Übergang von Hochschule, auch nicht Hochschule, in Berlin lebend, waren Künstler aus der ganzen Welt gefragt, was brauchen die, wie können wir die fördern mit den Mitteln, die wir haben. Und daraus wurde Berlin Masters, die Meister von morgen. Es gab einen Kurator, Philipp Bollmann dann auch, der es über mehrere Jahre gemacht hat. Und einen später Open Call haben wir überlegt, was sehr aufregend war. Kamen richtig tolle Künstler, von denen wir vorher noch nie gewusst hätten. Und haben die Monique und Max Burger, die Burger Collection, haben einen Cashpreis von 10.000 Euro jedes Jahr vergeben und Joanna und Henrik Schliemann einen Residency Award. Du warst im Board als Berater. Wir hatten ein tolles Advisory Board, Künstler, Sammler und Co. Lange Rede, kurzer Sinn, für 10 Jahre haben wir eben quasi jedes Jahr eine Ausstellung gemacht, so eine Art Talent Show, diesen Preise vergeben, so eine Art Inkubator, Breeder, wie nennen wir es, Accelerator für diese Künstlerinnen und Künstler zu machen. Die gute Nachricht, irgendwann wurde uns klar, hey, der Markt hat sich geändert, es geht jetzt um Emerging und Jung und die haben plötzlich nicht nur mehr Ausstellungsmöglichkeiten, sondern auch Markt. Und die Ansprüche wurden immer größer und wir dachten, Mensch, dann haben wir so mal gesagt, ja, warum macht ihr nicht 10 Preise, warum nur 2? Naja, ich meine, uns hat das ja jedes Jahr 50.000, 60.000 Euro und viel Arbeit gekostet. Wir haben gesagt, alles muss neu erfunden werden, nichts ist statisch und haben dann im letzten Jahr mit dem Hamburger Bahnhof, Nationalgalerie der Gegenwart, eine Übereinkunft erzielt, die toll ist, wo wir jährlich also jetzt die Stiftung haben wir auch umbenannt in Arndt Foundation, Arndt Family Art Foundation, und finanzieren unter anderem, wir arbeiten auch global, aber in Berlin jedes Jahr den Ankauf eines in Berlin lebenden Künstlerin oder Künstler für den Hamburger Bahnhof, weil Künstler wollen ins Museum, das Museum braucht immer Finanzen für Ankäufe und wir möchten fördern. Und so haben wir das auf dieser Ebene gemacht. Wir arbeiten auch noch in anderen Bereichen.
Und auch hier ist zu erwähnen, dass das komplizierter ist, als man sich vorstellen kann. Ich habe damals die Schenkung von dem Heiner Wemhöner organisiert an den Hamburger Bahnhof von der Berliner Mauer, von Engrin und Dragset. Und man glaubt, das wäre unkompliziert, etwas an ein Museum zu schenken. Das ist es bei weitem nicht. Und wie viele Sachen habt ihr jetzt schon geschenkt?
Also jetzt, das ist das erste Jahr, Isaac Chong-Wai, der auch tollerweise, der hat auch an Berlin Masters teilgenommen, damals den Preis nicht gewonnen und hat jetzt gerade in Venedig auf der Biennale im Arsenale brilliert mit dieser Installationsversion, Performance- und Installationsversion der Arbeit, die wir dem Hamburger Bahnhof geschenkt haben. Ja, genau, das ist, Schenken ist schwierig. Ganz früher, also auch schon vor 15 Jahren, haben wir dem Hamburger Bahnhof eine große Hirschhorn-Installation angeboten als Schenkung aus einer sehr renommierten Sammlung in Deutschland. Und die hat damals, glaube ich, 200.000 Euro schon gekostet. Und was war das dann? Oh ja, nee, die Details erspare ich. Aber damalige Generaldirektor hat uns klar gemacht, dass sozusagen für Sperrmüll hier in diesem Haus kein Platz ist. Ja,
da gibt's auch diesen berühmten Brief von René Bloch, der die Emma, die die Treppe runterkommt, von Gerhard Richter, dem zum Kauf allerdings anbot, der Nationalgalerie, ich glaube für 5.000 Mark oder so. Und der immerhin hat der Direktor damals zurückgeschrieben, vielen Dank, aber wir kaufen keine verwischten Bilder.
Ja, aber das sind auch, also übrigens Anekdote in Australien, als ich dann meine Antrittsbesuche machte, das ist auch schon 10 Jahre her, bei den großen Museen und dann bei der Nationalgalerie in Canberra, die sich komplett neu aufgestellt hat seitdem, eben die Kuratorin für aus meiner Sicht Gegenwartskunst, Contemporary Art besuchte, meinte sie nur, ja, oh no, if your artists are still alive, come back when they're dead. We are art historians and we have the responsibility, wir haben quasi die Verantwortung, das in einen Kontext zu stellen. Und solange die noch arbeiten, können wir nicht sicherstellen, dass das wirklich, genau. Und das hat sich, wie wir wissen, zum Glück überall auf der Welt geändert. Museen gucken in die Gegenwart und arbeiten in der Gegenwart. Und zum Thema Australien noch, das ist aufregend, für uns auch toll als Geschäft, aber natürlich auch für die Welt interessant. Deswegen interessieren sich auch so viele Künstlerinnen und Künstler jetzt für das Land. Die Museen dort haben Ankaufsetats und die sind hoch und die können auch arbeiten und tun das auch, sowohl natürlich Australien, aber auch international.
Und sag noch mal ein bisschen was zu den Künstlerinnen und Künstlern aus Australien. Wie einfach geht das von der Hand, die hier auch zu etablieren?
Ah, gestern auf dem Weg auf der Potsdamer Straße hat mich jemand angesprochen, den ich in Thailand bei Tang Gallery in Bangkok getroffen habe und der mich damals fragte, how do you do this showing Asian artists abroad? Und der hat jetzt hier in Berlin eine Galerie aufgemacht, Roneva Projects heißen die, glaube ich, und versucht das jetzt selber und sagt, it's so hard. Ja. Aber gut, es ist immer hart, etwas zu bringen, für das noch kein Kontext da ist. Und den Kontext muss man herstellen. Und für australische Künstlerinnen und Künstler ist es genauso. Auf die wartet hier niemand, aber wenn sie gut sind, und das war ja das Thema, wenn sie niemand sieht, kann auch niemand das beurteilen. Und als ich mit den Galerien in Australien sprach, den Großen, die sagten, ja, nobody comes and looks at our art. Und dann sage ich, have you ever considered taking it elsewhere? Ja, haben die schon mal überlegt, das woanders hinzubringen? Und das haben wir einfach gemacht und muss ich sagen, die Resonanz, der Catherine Barton oder auch Ben Quilty, die wir auch in Berlin ausgestellt hatten, noch in unseren Räumen, als wir noch diese Räume mit der Agency hatten und auch noch dort Ausstellungen gemacht haben, das lief gut. Wir haben fast die Hälfte hier in Europa platziert und Leute sagten, das werde ich nie vergessen, schöner Satz, das war auch ein Europäer, London, it's amazing work, why have we not seen this before? I said, because it wasn't shown before. Also es ist die Aufmerksamkeit.
Könnte jetzt dieser Moment kommen, wie es ihn mal eine Zeit lang gab es ja mit Mexiko, mit China, wo auf einmal sozusagen der Fokus Leipziger Schule, könnte das jetzt durch den Goldenen Löwen in Australien?
Ja, super. Du bringst es genau wieder auf diesen Punkt zurück. Also ich will jetzt hier nicht zu viel Hoffnung wecken, aber in der Tat, während vor 2 Jahren, als wir anfingen, Aboriginal Art zu gucken für die Sammlung zuerst, weil wir dort lebten, und das ist auch wichtig, 60.000 Jahre gelebte Kultur, die auch immer noch lebt, und dieses Land, nennt man ja auch First Nations, um das Land zu verstehen, in dem ich lebe, sind wir in einige der Aboriginal Regionen gegangen und haben natürlich Kunstzentren besucht und uns so damit auseinandergesetzt und sind, meine Frau und ich waren hellauf begeistert und haben seitdem 35, fast 40 Werke erworben und fangen an, uns um diese auch zu bemühen, hier Kunst in dieser Richtung.
Vielleicht kannst du an der Stelle zu dem Pavillon sagen.
Und das Spannende dabei ist, während das noch ein Nischenprodukt war und wir wussten, das wird ein Thema, aus vielen Gründen, auch weil eben das Bewusstsein für die Indigenous Art auf der ganzen Welt und Indigenous People zum Glück gewachsen ist und auch zu Recht gewachsen ist. Die Entwicklung findet statt. Archie Moore ist der Künstler, der in Venedig gerade ausstellt, den australischen Pavillon, und der den Goldenen Löwen gewonnen hat das erste Mal für das Land Australien. Der hat seine konzeptuelle Arbeit, der mit weißer Kreide auf die schwarzen Wände quasi den Stammbaum der australischen Ureinwohner versucht hat, von 60.000 Jahren quasi zu zeichnen. Ich glaube, 3.800 Familiengenerationen dort und in der Mitte des Raumes eben auch statistisches Material, leider eben zu die Biografien der Menschen, die in Police Custody, also die in Polizeigewahrsam, Aboriginal People, die in Polizeigewahrsam umgekommen sind, durch einfach nicht nur nackte Gewalt, sondern einfach, weil nicht umgegangen wurde mit den Menschen, wie sie leben. Und dann hat die, da weiß ich, kann ich den Namen noch nicht aussprechen, weil ich auch mit der Künstlerin noch nicht gearbeitet, aber Numapati ist der Vorname, die im Arsenale gearbeitet hat. Numapati ist eine Künstlerin, die aus Northeast Arnhem Land kommt, also da gibt es ein Kunstzentrum, das heißt Buku Langa.
Ach, die hat einen anderen Preis gewonnen?
Die hat nicht den Preis gewonnen, aber enorm viel Anerkennung und Recognition bekommen. Also da passiert jetzt...
Ich dachte schon, beide wären nach Australien.
Die Awareness ist da, oder zum Beispiel Sanor 94 in New York, Jeannie Greenberg hat ja früh mit Aboriginal Artists gearbeitet, Steve Martin als bekanntester Star ja auch und Sammler engagiert sich da sehr. Der Dennis Scholl hat viel gesammelt in der Richtung und gemacht. Und also australische, also Kunst... Die heißt ja Aboriginal and Torres Strait Islander People's Art. Also Aboriginal Art wird ein Thema, und das aus dem Grund, weil es einfach, es ist eine spannende Kunst. Es ist von der Visualität, von der können wir damit umgehen, weil wir es auch konzeptionell lesen können, aber es ist eine Kunst, die einfach dem Land zutiefst verbunden ist, aus dem Land schöpft, ob das mit den Pigmenten sind, die aus der Erde gemacht sind oder auch mit Themen, die dort herkommen. Es ist also eine Kunst, die ihre Geschichte, die Story erzählt, also 60.000 Jahre und jede Generation auf ihre Weise neu. Mhm. Mhm. Es gibt diese Urban Indigenous Artist, Urban Aboriginal Artist, mhm. Daniel Boyd, der jetzt bei Marion Goodman ja. eben ist, oder auch Rico Rennie, mhm. Der aus der Street Art kommt. Also da passiert viel und das Bewusstsein richtet sich in diese Richtung. Und da, glaube ich, werden wir mehr sehen und ich werde da hoffentlich auch Anteil haben. Und dich lade ich natürlich auch herzlich ein, da zu gucken und führe dich gerne rum, wenn du nach Australien kommst.
Und noch, wenn du das jetzt so Revue passieren lässt und zurückguckst, würdest du dir wünschen, vorher den Entschluss gefasst zu haben, diese starre Konstruktion aufgelöst zu haben?
Nee, also sagen wir mal so, ich habe oft darüber nachgedacht, gerade wenn ich deinen Werdegang, wir haben uns ja auch schon vor über 20 Jahren ja. kennengelernt, verfolgt habe, habe ich mir aufgedacht, Mensch, Matthias, hättest du das nicht abkürzen können oder dir, wie sagt man, einige Pfade und Sackgassen auch ersparen können, wenn du sozusagen dich mehr orientiert, wenn du einen Mentor gehabt hättest, ähnliches. Nee, ich bin im Nachhinein, muss ich sagen, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, immer aus dem Prozess heraus waren richtig. Alles hat mich...
Nee, hätte ja nur sein können, dass du sagst, ja, ich wäre gut gewesen, dass... Also
nee,
scheint
nee,
dir ja besser genau. zu taugen, als es vorher war.
Gut, nee, ja, ich meine, ja, das vielleicht für mich selber emotional, weil sozusagen irgendwann kommt halt der Moment, wo die Struktur mich gemanagt hat oder mich sozusagen, also dadurch, dass ich sie permanent managen musste, einfach zu viel meiner Lebens- und Arbeitszeit aufgebracht hat. Aber natürlich arbeite ich nicht weniger, sondern mehr denn je, aber selbstbestimmter und auch suche mir aus, mit wem ich arbeite. Nee, ich hätte wie gesagt, alle Wechsel, alle Richtungen waren gut, die Zeit war gut und wir waren auch da wieder ein bisschen zu früh, damals noch wieder, warum soll denn ein Künstler mit dir arbeiten und wie willst du denn mit einer Galerie zusammenarbeiten? Heute sind Hybride, ja, sind gang und gäbe, Sammler können auch Kuratoren sein, Galerien können auch sammeln und
ich meine, das ist ja was Interessantes, finde ich, was man in Asien mitnehmen kann. Also wie da die Museen auch in Malls sind und ja. Dass es da so einen anderen Umgang gibt. Was ist denn zum Schluss jetzt vielleicht nochmal dein Blick? Wie glaubst du, entwickelt sich der Markt? Das ist natürlich eine große Frage, aber die Messen kommen ja auch aus einer Geschichte heraus, wo man alles versammelte, um effektiv erfahrbar zu machen. Das ist ja so eigentlich heute gar nicht mehr nötig.
Also,
es ist so ein Absurdistan geworden,
Zirkus, Wanderzirkus.
Ja, man bringt ja aber auch ein Kunstwerk von Berlin nach Hongkong, um es dann nach New York zu verkaufen an jemanden, der überhaupt gar nicht da war und hatte den potenziell den Kunden vorher schon.
Also gut, das sind natürlich jetzt auch nochmal Riesenthemen. Und also die Messen waren für uns ganz am Anfang, 95 glaube ich,
genau.
FIAC, 96 Chicago Art Fair, für uns überlebenswichtig. Und dort haben wir unsere Kunden und Sammler kennengelernt. Ich glaube, die Kunstmessen, und dann haben wir zwischendurch also schon abgeschrieben, tot geglaubt, Pandemie und andere Sachen. Also ich glaube, Kunstmessen wird es weiter immer geben. Auch ich stelle immer wieder fest, wie wichtig es für Sammler ist und auch für uns, jetzt mich als Berater, wenn ich mit Leuten auch rumgehe. Ich bringe die natürlich in Ateliers und andere Privatsammler und Museen und Galerien vor allem. Kann ich halt sehr schnell einen Überblick machen, genau. Ne? Also ich glaube, als Überblick die zentralen Drehorte und dann gibt's ja auch temporäre und geografische Tendenzen. Seoul, ich habe gestern auch mit einer koreanischen Sammlerin und einer Beraterin geredet. Seoul ist ja eine wichtige Drehscheibe und Co. Da seid ihr auch vertreten mit der Galerie. Lange Rede, kurzer Sinn, da wird sich immer eine Dynamik ergeben. Es werden sich immer Schwerpunkte verändern. Messen als solche wird es immer geben. Aber ich glaube, die werden sich verdichten auf die wenigen Positionen und Standorte, die es braucht. Nummer eins und Nummer zwei, als ich meine Galerie eröffnete, hatte ich, glaube ich, noch nicht mal ein Faxgerät. Ich hatte einen Anrufbeantworter und also das muss man nochmal überlegen. Und diese Dimension und heute lernen wir Leute und Künstler auch über Instagram kennen und Co. Und der Markt wird, glaube ich, selbstbestimmter, er wird tatsächlich globaler und du hast mehr mit Leuten zu tun, die du gar nicht triffst. Das hat enorme Möglichkeiten und auch Nachhaltigkeit. Also man muss unter Umständen nicht was von A nach B schicken, um es dann nach C zu platzieren. Also wie wird der Markt sich da entwickeln? Ich glaube, selbstbestimmter, freier, noch schneller wahrscheinlich. Er ist ja schon sehr schnell geworden und gleichzeitig auch immer in Zyklen. Und da müssen wir alle selber und können wir alle selber gegründet bleiben. Und ich schöpfe daraus, immer auch wieder lokal vor Ort zu sein, wie jetzt auch hier in Berlin. Ich gucke mir Werke an, ich gehe in Ateliers und das ist wichtig, die im Original zu sehen.
Und glaubst du, es wird mehr Hybridmodelle geben, so wie du das sozusagen vorlebst?
Ja, ja.
Und weniger klassische Galerie, weil das ist natürlich ja auch, es ist ein bisschen, finde ich, wie in der Musikindustrie, dass es dann auf einmal so wie so Major-Labels gibt, wo ja auch wahnsinnig viele Künstler versammelt sind, die jetzt programmatisch eigentlich nicht so unter einen Hut passen.
Ja, spannend. Könnte ich eigentlich dir jetzt die Frage stellen. Also quasi, du hast ja schon die Galerie so komplett neu erfunden, eigene Kunstmesse gemacht, Durchlauferhitzer, im Grunde dein Talentprinzip, dann Magazin, Podcast, Co. Und arbeitest ja auch mit einem ganz eigenen Konzept mit deinen externen Galerien. Frage also an dich eher, wie siehst du das? Also wie, ich glaube, Galerien als solche wird es immer geben als kleinstmögliche, also auch wenn sie groß sind, Einheit der direkten Betreuung und Zusammenarbeit mit Künstlern und auch als Vermittler.
Ich glaube, dass Künstlerinnen und Künstler immer unabhängiger werden und aber auch jede Künstlerin und Künstler hat einen unterschiedlichen Bedarf. Ja, also die einen sind stark im Markt und tun sich schwer mit Institutionen, die anderen werden von einer Biennale zur nächsten gereicht und haben aber Schwierigkeiten, das irgendwie kommerziell sozusagen umzusetzen. Und so glaube ich, dass die sozusagen One Fits All, also dass die Galerie
One Fits All gibt's nicht.
Ja, oder dass die eine Galerie alleine, wie das ja eine Zeit klassisch war, das ja so, ja, da hatte die Künstlerin, der Künstler eben eine Galerie und die war dann die Muttergalerie und darüber lief alles. Glaube ich, wird immer weniger. Warum Kunst ja so großartig ist, ist, weil sie frei ist.
Ja,
ja, ja. Und deshalb ist das eigentlich ein Widerspruch in dieser Reglementiertheit.
Richtig,
ja. Ne? Das finde ich ja auch so verrückt, dass der Kunstmarkt so oder der Kunstbetrieb selbst so progressiv in seinen Inhalten ist, aber dann doch
starr in den Strukturen, sehr starr
in den Strukturen.
Deswegen, das haben wir das Modell, also ich bin immer an diese Grenzen gestoßen, habe gesagt, das Modell muss sich erweitert werden, so wie Beuys ja damals sagte, es ist nicht das Problem der Kunst, dass sie nicht die Fragen, die brennenden Fragen unseres Lebens und der Zeit ändert, sondern das Problem unseres Verständnisses davon, der Begriff. Und so muss auch die Struktur sich ändern. Und
aber wenn du Beuys erwähnst, ist es ein gutes Beispiel, weil der Beuys ist ja auch heute uns noch so präsent, zum Beispiel durch diese großartigen Fotos, und die kommen ja nicht von irgendwoher. Ja, der hatte ja dann immer einen Top-Fotografen dabei, der hat dann Fotografen vororganisiert. Also der hat ja auch ein Marketing selbst betrieben.
Als eine Marke schon im Grunde das auch vorweggenommen, hier mit Kusama und Vuitton und so, außer dass er nicht mit Firmen kooperiert hat. Aber zum Beispiel, na gut, Beuys noch ganz schnell das Thema der Nachhaltigkeit. Der war ja Umweltaktivist. Der hat ja die Grüne Partei mitgegründet und auch zumindest finanziert am Anfang in Teilen. Und Co. Der wird in seinem Werk lustigerweise immer bedeutender vom Marktwert, ob sich das dann widerspiegelt oder nicht.
Erstaunlich.
Aber im Grunde nochmal, was du auch jetzt gesagt hast mit der Galerie und Co., ich höre da raus und das finde ich gut. Und da kreuzen sich auch unsere Wege wieder, dass du eben, es geht um die Künstler und das, was sie machen. Und die haben verschiedene Ansprüche und für die muss es verschiedene Angebote geben.
Wieder unterschiedliche Plattformen.
Ja, und so habe ich das ja auch meine Arbeit immer verstanden und tatsächlich auch heute noch in großen Teilen so dieses wie kann ich das, was die Künstler machen, das, was die Essenz unserer Arbeit und auch meiner Leidenschaft ist, wie kann ich das transportieren, unterstützen und dahin bringen, wo es rezipiert wird, ob das dann verkauft oder gezeigt oder vermittelt oder commissioned wird, das ist dann einfach nur eine Frage der Formalität. Und insofern, und da gibt diese neuen Wege, also hybride Wege, da wird es viele neue geben. Da lasse ich mich dann ehrlich gesagt auch überraschen. Ich bin jetzt 56 und wie Künstler nicht in Rente gehen, werde ich auch nie in Rente gehen können und auch immer weiter arbeiten. Aber ich freue, also freue mich immer auch, neuen Modellen zu begegnen und zu sagen, oh prima, jetzt kann ich auch mal was, vielleicht irgendwann mal was nachmachen oder nicht. Oder vor allem andere machen lassen. Das ist ja das Spannende.
Super, Matthias. Vielen Dank für das Gespräch. Es bleibt spannend und wir verfolgen es weiter.
Lieben Dank.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.